Radio Werkklang. Features der Katholischen Medienakademie.
Herzlich willkommen bei Radio Werkklang. Am Mikrofon begrüßen Sie Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.
Sendungsverantwortlicher KMA-Generalsekretär Simon Wager. Du bist mein Schutz und mein Schild. Ich hoffe auf dein Wort, heißt es im Psalm 119, Vers 114.
Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. So steht es in Matthäus Kapitel 4, Vers 4.
In unserer April-Sendung geht es um die Macht der Sprache in Religion und Kultur. Die Bibelwissenschaftlerin Eva Puschautz beschäftigt sich damit, wie in der Bibel über Frauen gesprochen wird und was zwischen den Zeilen geschrieben steht. Eines vorweg, viele hatten mehr Einfluss, als die Texte den Anschein erwecken. Wir zeigen Ihnen in dieser Sendung, wie sich die Oberammergauer Passionsspiele verändert haben und welche Wechselwirkung Sprache und Glaube haben.
Sprache reagiert ständig auf sich selbst. Das ist die These des ökumenischen und Fundamentaltheologen Martin Dürnberger. Der gebürtige Oberösterreicher ist Professor an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Salzburg. Dürnbergers Dissertation handelt von der Frage der Dynamik religiöser Überzeugungen. Besonders interessiert ihn die Wechselwirkung von Sprache und Glaube. KMA-Absolventin Michaela Greil hat ihn gefragt, warum in seiner Arbeit als christlicher Theologe die Sprache so eine eminent wichtige Rolle spielt. Eingangs bringt er ein Beispiel aus dem Johannesprolog.
Da gibt es ja so Schlüsselformulierungen wie: am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und da ist schon mal völlig klar von Beginn an, dass das Wort ein zentrales Medium ist der Theologie. In dem Fall wird das Wort göttlich verstanden oder Gott als Logos identifiziert. Das ist natürlich dann bereits eine Grundperspektive, die ständig mitläuft. Ich bin aber zugleich natürlich Theologe. Das ist ja ein religiöser Text aus dem Johannesprolog. Und als Theologe hat man ja die Aufgabe, darüber zu reflektieren. Und da ist natürlich auch das Schlüsselmedium wieder die Sprache oder das Wort, wenn es darum geht, verstehen zu wollen, wie wir unser Leben leben können, im Vertrauen auf einen Gott, der Wort ist.
Eine weitere Aufgabe für ihn als Wissenschaftler ist es, sein Wissen weiterzugeben. Einerseits in Form von Lehre und Forschung, andererseits an die breite Öffentlichkeit. Die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig es sei, nicht nur Wissenschaft zu betreiben, sondern Ergebnisse und Einsichten, aber auch Fragen, Unsicherheiten und Unklarheiten so zu kommunizieren, dass sie möglichst viele verstehen.
Wenn man es irgendwie runterbrechen will in einem säkularen Kontext, würde ich sagen, es geht um die Frage: Kann ich Ja sagen zu einem Leben in einer Welt, die derart viel Inakzeptables beinhaltet? Das ist eine philosophische Frage und theologisch stellt sich aber die gleiche Frage unter dem Vorzeichen des Glaubens darauf, dass es einen guten Gott gibt, jetzt mal sehr banal und ungeschützt formuliert. Und bei solchen Sinnfragen, die sich ja oft in Grenzsituationen, existenziellen Grenzsituationen stellen, da ist ja auch, glaube ich, einsichtig zu machen, da kommt auch unsere Sprache oft an eine Grenze.
Gerade wenn es um den Glauben geht, schwingt immer auch die eigene Biografie mit. In Kombination mit der Philosophie sieht der Theologe eine Herausforderung. Für Martin Dürnberger sind drei Aspekte wichtig, wenn es darum geht, im säkularen Rahmen Wissenschaft zu kommunizieren. Zum einen nimmt er Anleihen an der Soziologie und stellt folgende Fragen: Was bewegt Menschen? Was prägt ihre Lebenswelt? Und wo tauchen Sinnfragen auf, die es sich religiös zu reflektieren lohnt? Ein Beispiel ist für ihn der Trend zur Selbstoptimierung und die ständige Frage: Bin ich gut genug? Eine weitere Quelle der Inspiration sind für ihn Songtexte.
Auch Popkultur, Raptexte sind ja ein Versuch zu performen, was an der Zeit ist. Wie es Jürgen Mahnemann gesagt hat, Hip-Hop performt, was an der Zeit ist. Man will die Gegenwart verstehen und ins Wort bringen. Hip-Hop im Rap zumindest, will ja genau das auch sprachlich verarbeiten, was da los ist, gesellschaftlich oder biografisch. Und davon kann ich, würde ich sagen, auch lernen als Theologe, Theologin. Klassische, seriöse Theologen, Theologinnen schauen in die Literatur. Die lesen dann Dostoevsky. Das mache ich vielleicht auch ein bisschen. Aber ich schaue auch, was Danger Dan so rappt und warum das spannend ist.
Zum Dritten arbeitet der Theologe gerne mit dem immer beliebter werdenden Storytelling, einer Form, Inhalte mittels Geschichte verständlich zu kommunizieren. Denn sie fordern heraus und bieten leichteren Zugang zu komplexeren Themen. Wie kann also Kirche, wie kann Religion relevant und verständlich sein und das auch in Zukunft bleiben?
Was mir ein Anliegen ist in der Theologie, um sprachfähig zu sein, das ist schon etwas, was man vielleicht hier situieren kann, ist dieser Gedanke, dass man die Basics drauf haben muss, die Grundlagen, und dass man dann aber den Mut braucht, auch zu improvisieren. Und diesen Mut zu improvisieren, den kann man halt relativ schwer mit einem Zeigefinger und jetzt improvisieren, einfach so hervorrufen. Das heißt, da braucht es eine Form von Angstfreiheit, da braucht es Fehlertoleranz oder die Akzeptanz dessen, dass das auch schief gehen kann, dass das scheitern kann. Das scheint mir essentiell zu sein. Vor allem, wenn man das jetzt auf globaler Ebene betrachtet, kann es eben sein, dass an verschiedenen Orten verschiedene Sprachen einfach nötig sind und dass dann die Normierung ein Problem ist, wenn ich zu stark normieren will mit einer Einheitssprache, dass es diese Improvisationsfreude braucht, um anzukommen.
An dieser Stelle zieht Dürrenberger einen Vergleich mit der Musik. Um im Free Jazz zu improvisieren, braucht man musikalische und instrumentelle Grundlagenkenntnisse, um sich später mehr zu trauen. Die Fähigkeit, strukturiert nachzudenken, hält der Theologe für eine sinnvolle Grundkompetenz, um über Kirche, Glaube und Religion zu reden. Dafür braucht es noch kein Theologiestudium, aber einen Blick, worauf es aktuell ankommt. Zudem sei es essentiell, die Wirklichkeit nicht verleugnen zu wollen. Viele Menschen fühlen sich angesichts des Ukraine-Kriegs und der Corona-Pandemie sprachlos. Für manche sind Gebetsformen hilfreiche Anker. Sie helfen, Unrecht und Leid zu benennen, erklärt Dürrenberger. Manche Psalmen bezeichnet er als Ruf aus der Tiefe zu Gott, hol mich raus. Für den Theologen ist es wichtig, Unrecht zu benennen, damit man sich nicht damit irgendwann arrangiert. Worauf kommt es an, wenn man mit Kindern und Jugendlichen über Gott und die Welt spricht?
Also ich glaube, da kommt es eher auf so Grundhaltungen an. Und wenn jemand authentisch als 80-Jähriger überhaupt keine Ahnung hat, was TikTok ist und was Hustle ist oder Cringe, ist es völlig egal, solange diese persönliche Ebene klappt.
Dürrenberger erklärt, was mit Grundhaltungen gemeint ist.
Naja, wenn das einer ist, der ernsthaft am anderen interessiert ist oder an dem, was halt so einen 14-Jährigen, einen 17-Jährigen, eine 13-Jährige bewegt, was ist gerade interessant, was beschäftigt dich, dann ist doch diese Ernsthaftigkeit, jemanden auf Augenhöhe zu begegnen, wichtiger, als wenn ich die richtigen drei Marketing-Vokabel verwende, die vielleicht die Werbeexpertin kennt, die aber eigentlich, wenn es jetzt um persönlichen Austausch geht, nicht das Entscheidende sind.
Wie weit die Macht der Sprache reicht, ist auch für Martin Dürrenberger eine große, immer wiederkehrende, brennende Frage. Dafür zieht er den Philosophen Ludwig Wittgenstein zu Rate. Dieser habe gemeint, die Grenzen meiner Sprache bilden auch die Grenzen meiner Welt.
Die Sprache, die ich spreche, oder die Begriffe, über die ich verfüge, die eröffnen mir bestimmte Welten. Die eröffnen mir die Welt. Und wenn ich über bestimmte Begriffe verfüge, dann kann ich bestimmte Erfahrungen benennen, die vorher vielleicht diffus waren, aber über die ich dann präzise sprechen kann. Ja, insofern ist dieser Gedanke hoch, hoch spannend.
Wie eingangs erwähnt, interessiert den Theologen die Wechselwirkung von Sprache und Glaube. Philosophisch-theologisch dreht Dürrenberger die Frage wie folgt um. Vermag nicht auch die Erfahrung bzw. die Welt auch die Begriffe zu verändern? Dabei öffnet sich ein weites Feld, wo es sich lohnt, weiter zu forschen und weiter zu denken.
Mich interessiert natürlich auch der wechselseitige Prozess. Wo gibt es bestimmte Erfahrungen, wo mir die Wirklichkeit Begriffe verändert? Also dieser wechselseitige Prozess, den finde ich theologisch spannend. Ja, ich kann mit einem bestimmten Begriff von Kirche durch die Gegend laufen, aber wenn ich ein bisschen sensibel bin, dann werden mir Erfahrungen, die ich mache, auch vielleicht meinen Begriff von Kirche verändern.
Martin Dürrenberger leitet zudem die Salzburger Hochschulwochen, eine Sommeruniversität, die seit 1931 in der ersten Augustwoche stattfindet. Dort werden die großen Fragen des Menschseins angesichts gegenwärtiger Herausforderungen interdisziplinär reflektiert. Da ist die Theologie eine Stimme unter vielen anderen, neben der Soziologie, der Philosophie und heuer auch der Astrophysik. Heuer findet die Sommeruni von 1. bis 7. August zum Thema »Wie geht es weiter? Zur Zukunft der Wissensgesellschaft« statt. Alle Informationen finden Sie unter www.salzburger-hochschulwochen.at.
In der 5000-Seelengemeinde Oberammergau in den Bayerischen Alpen herrscht im 10-Jahres-Rhythmus Ausnahmezustand. Weshalb ist an den Fassaden vieler Häuser im Dorf zu sehen? Die Kunst der Lüftelmalerei lässt durch Fresken an den Außenwänden die Geschichte der Passionsspiele Oberammergaus erkennen. Das Dorf erwartet normalerweise 450.000 BesucherInnen aus aller Welt zu 104 Spielterminen. Doch Antisemitismus ist ein schmerzlicher Teil alter Passionsspiele. Warum es wichtig ist, an den alten Texten selbstkritisch weiterzuarbeiten und was gelebter interreligiöser Dialog damit zu tun hat, erzählen der mehrfach ausgezeichnete Spielleiter Christian Stückel und die Schauspieljungsters Rochus Rückel und Sophie Schuster. KM-Absolventin Michaela Greil war in Oberammergau und hat mit ihnen gesprochen.
Das Passionsspiel in Oberammergau hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. War das sogenannte Spiel vom Leiden, Sterben und Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus einst ein streng katholisch besetztes Theaterstück, ist es heute in Oberammergau ein Projekt mit Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen. Antisemitische Symbolik und judenfeindliche Wortwahl wurden weitestgehend verbannt. Jede Generation muss sich das Stück selbst erarbeiten und die Zeit jeder Spielergeneration hat ihre eigene Leidenschafts- und Leidensgeschichte. War es einst das Ende der Pest, das den Dorfbewohnern 1933 ein Gelübde abgerungen hat, so ist es heute die Corona-Pandemie, die die Nachfolgenden zu einer historischen Verschiebung von 2020 auf 2022 gezwungen hat. Der 61-jährige Oberammergau-Spielleiter Christian Stückel hat 1990 die Spielleitung übernommen. Er ist für viele Veränderungen im Stück, auch in Zusammenarbeit mit jüdischen Vertretungen verantwortlich.
Das steckt zum Teil sehr, sehr unterschwellig drin. Also man hat ja, wenn man halt irgendwie die Bach-Passionen aufführt oder wenn man am Karfreitag in der Kirche vorliest, das Johannesevangelium, wo dann heißt, und die Juden schrien laut, kreuzige ihn, dann werden quasi alle Juden unter seine Kollektivschuld gestellt. Also man differenziert da überhaupt nicht. Also, und das ist natürlich so, da die Passionsspiele ja gerade, die ja über 300 Jahre aus dem kirchlichen Raum herausgehoben wurden und die Passionsspiele ja eigentlich im 18., im 17. Jahrhundert eigentlich Propagandamittel der Kirche waren, hat sich dieser kirchliche Antisemitismus, der bis heute in den Übertragungen der Evangelien drinnen steckt, hat sich bis heute da durchdrungen und natürlich in dem Passionsspiel wird es ja alles noch sichtbarer.
Auf der Passionsbühne in den alten Spielen habe man so richtig mitbekommen, wie ein Hass auf Juden propagiert worden sei, meint Stückel. Er beschäftigt sich seit dem Teenageralter intensiv mit dem Thema christlicher Antijudaismus im Oberammergauer Passionsspiel. Seither versucht er, viele Menschen näher ans Judentum heranzuführen. Von jüdischer Seite wurde der Theaterregisseur für sein Engagement mit dem Abraham-Geiger-Preis 2020 und vom Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit mit der Buber-Rosenzweig-Medaille 2020 ausgezeichnet. Die Veränderungen betreffen auch die Inszenierung. Die Menora, der siebenarmige Leuchter, sei etwa aus dem Ratssaal, wo Jesus verurteilt wird, herausgenommen und auf den Abendmahltisch gestellt worden, wo Jesus selbst Jude ist. Auch die Farbsymbolik sei anhand der selbstgeschneiderten Kleidung angepasst worden.
Also das ist ganz schwer zu erklären. Das war in den Texten, das war in den vergleichenden lebenden Bildern, das war im Kostüm, das war im Bühnenbild, das war überall, steckte der Antisemitismus drin.
Erklärt Christian Stückel, der hauptberuflich Intendant des Münchner Volkstheaters ist. Als lebendige Bilder bezeichnet er biblische Szenen des Alten Testaments, die im Laufe des Stücks in Einzelbildern dargestellt werden. Ein großer Schritt sei 2000 gegangen worden. Mittlerweile habe er katholische Gebete durch jüdische wie das Glaubensbekenntnis Schma Israel ersetzt und Teile von Jesus Worten in Hebräisch ins Stück aufgenommen. Die Inszenierung provoziert auch wortlos durch Gesten von Pilatus. Bei seinen zweiten Passionsspielen als Leiter habe er sich gedacht:
Ich lasse diesen Satz, ich wasche meine Hände in Unschuld ganz weg. Ich lasse, sage ihm Pilatus, nur noch Wasser, dann wascht er sich Hände und schüttet das Wasser ins Volknäs. Ganz viele Leute sind auf mich zugekommen, Zuschauer, und haben gesagt, so gut habe ich den Satz noch nie gehört, obwohl er nicht da war. Die haben den Satz gesehen. Also, weil einfach, wenn der Pilatus sich die Hände wäscht, dann weiß man, dann macht unser Kopf selber schon, also der, zumindest der christlich geprägte Kopf macht dann selber, ich wasche meine Hände in Unschuld.
Der alte Gottesmordvorwurf gegenüber Jüdinnen und Juden lasse sich nicht komplett vom Stück loslösen. Sie wurden pauschal beschuldigt, ohne einen Unterschied zu machen. Doch es handle sich nicht um einen christlich-jüdischen, sondern um einen jüdisch-jüdischen Konflikt, der von der römischen Machtpolitik genutzt wurde.
Jesus war vom ersten bis zum letzten Tag seines Lebens Jude.
Die christlich-jüdische Zusammenarbeit ist Stückel auch im Hinblick auf die Jugendarbeit ein Anliegen. Bei den Jugendtagen 2022 soll es erstmals ein Rahmenprogramm für bis zu 8000 junge, auch jüdische Menschen zwischen 16 und 28 Jahren geben. Ein Wochenende mit Passionsspielaufführungen, Einführungen und günstigeren Preisen soll am 7. und 8. Mai ein Treffen der Jugendlichen mit Theologen, Theologinnen und Darstellenden ermöglichen. Über das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk sollen etwa 200 jüdische Jugendliche teilnehmen können. Die Jugendarbeit sichert den Fortbestand. Rochus Rückl ist neben Frederik Majet in der Hauptrolle als Jesus zu sehen. Im echten Leben bringt er das Masterstudium Luft- und Raumfahrttechnik mit dem Theaterspielen unter einen Hut. Das Zusammentreffen und Austauschen mit anderen Generationen findet er schon cool. Ein offenes Ohr bei der Vorbereitung fand der 26-Jährige bei Majet, der Spielleitung und anderen Darstellenden. Sich mit Jesus im Spiel zu identifizieren, ist für ihn herausfordernd.
Also man kann sich nur mit dem identifizieren, was er als Mensch ist. Also nicht, was er als Gott ist sozusagen. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass er halt sehr Mensch, also wie ein echter Mensch ist und nicht rauskommt und über alle schwebt oder so, weil der sonst nicht mehr greifbar ist.
Es ist sehr wichtig, dass das Spiel auch zum Denken anregt.
Und ich glaube, den allermeisten, ich sage jetzt mal Christen, ist die Situation im damaligen Israel quasi auch nicht bewusst. Man hat ja viele Proben und da werden halt dann Situationen durchgesprochen und vor allem auch Umgebungsbedingungen. Warum ist es so? Warum ist man da? Warum stehen da die Priester?
In Oberammergau werde versucht, das Passionsspiel neu, aktuell und für alle Religionen zugänglich zu machen.
Weil die Grundwerte, die vermittelt werden, für alle gleich sind und zählen sollten. Und deswegen ist es im weitesten Sinne, vielleicht ist es für einen Katholik emotionaler, aber vom Inhaltlichen her geht es jeden was an.
Auch Sophie Schuster zählt zur jungen Schauspielgeneration. Die 27-jährige Bankkauffrau und Marketingstudentin schätzt die von ihr gespielte Maria Magdalena als willensstarke Frau ihrer Zeit.
Was ich ganz besonders an der Maria Magdalena finde, ist, dass die sich auch nicht von ihrem Weg hat abbringen lassen. Obwohl ich mir halt vorstellen kann, dass das nicht immer einfach war. Gerade als Frau dann zu sagen, ich gehe da jetzt mit, lass mich da auch nicht abbringen und verfolge mein Ziel, egal was alle anderen sagen.
Darauf, dass alle an einem Strang ziehen, vom Kleinkind bis zum Opa, dürfe man zu Recht stolz sein. Viele Menschen, ja das halbe Dorf ist daran beteiligt. Angefangen beim Chor, dem Orchester, den SchauspielerInnen bis hin zur Kostümschneiderei.
Man sieht ganz oft gar nicht, was eigentlich noch alles so im Hintergrund auch abläuft und zusammenspielt. Und ich finde, das Passionsspiel, das hat eine wirklich schöne Wirkung, wenn man dann mal im Publikum sitzt und das alles so Hand in Hand dann funktioniert. Dass man dann am Ende so ein schönes Gesamtbild hat, was ich persönlich sehr beeindruckend fand. Also ich weiß noch, das erste Mal, wo ich dann mal im Theater gekocht bin, und der Chor angefangen hat zum Singen und auf der Bühne wurde gespielt und das Orchester mit dazu. Also ich finde, das ist eine total magische Stimmung auch.
Heute steht in Oberammergau mit dem Passionstheater mit rund 4.500 Sitzplätzen laut eigenen Angaben die größte Freiluftbühne mit überdachtem Zuschauerraum weltweit. Etwa 2400 Darstellerinnen und Darsteller sind aktiv beteiligt. Somit steht in der 42. Ausgabe fast die Hälfte des Dorfes im Laufe des Stücks auf der Bühne. Die Erwachsenen sind in Oberammergau geboren oder leben mindestens 20 Jahre im Ort. So sieht es das geltende Spielrecht vor. Im aktuellen Passionsspiel gibt es auch muslimische Beteiligung, etwa in Form der Darstellenden und der stellvertretenden Spielleitung. Spielleiter Christian Stückel erzählt.
Natürlich, also mein stellvertretender Spielleiter ist ja jetzt Abdullah Karaca, der ist ja junger Regisseur, der mit mir zusammenarbeitet hier. Und natürlich ist sich Abdullah bewusst, dass in seiner Religion Jesus lediglich ein Prophet ist. Aber wenn wir am Ende darüber reden, was der Jesus wollte, also wenn ich mal die ganze Theologie weglasse, wenn ich sage, ich stelle eine Figur auf der Bühne dar, all das, was er da tut, ist erst einmal vorösterlich. Also wir haben zuerst einmal, ist ein ganzer Mensch und er agiert als solcher auf der Welt und da kann man sie in vielen Punkten total treffen. Also wenn ich erkläre, dass der Jesus jemand ist, der sehr wohl sich an den Rändern der Gesellschaft aufhält.
Die religiöse Vielfalt im Team ist für Stückel ein großer Schatz. Bei Proben fürs Abendmahl etwa wird nachgefragt. Jede Frage sei hilfreich, um alles zu reflektieren und für sich neu zu formulieren.
Einfach über die Sache reden und das auch begreifbar machen, dass unsere Wurzeln, dass es quasi in uns gar keinen Antisemitismus geben kann, weil unsere Wurzeln sind total jüdisch.
Zudem stehe am Beginn jeder Ausgabe eine Reise nach Israel mit den 40 Hauptdarstellenden. Das Oberammergauer Team trifft in der Vorbereitungszeit auf Rabbiner, auf katholische und evangelische Theologinnen und Theologen.
In der Entstehung und in dem wir mal arbeiten und so müssen wir uns halt eigentlich immer den interreligiösen Dialog öffnen. Letztlich aber bleibt das, was wir da spielen, eine durchwegs christliche Sache eigentlich.
Der sensible Innovationsgeist der aktuellen Spielergeneration belebt das alte, traditionsreiche Passionsspiel neu. Denn erst Veränderungen im aktuellen Kontext lassen es attraktiv und in neuem Licht erscheinen.
Die 42. Oberammergauer Passionsspiele finden vom 14. Mai bis 2. Oktober 2022 statt. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.passionsspiele-oberammergau.de.
Zum Abschluss noch ein Programmhinweis. Im Podcast Wer glaubt, wird selig von Studio Omega geht es diesmal um die Frage, wie über Frauen in der Bibel gesprochen wird. Bibelwissenschaftlerin Eva Puschautz von der Universität Wien erklärt, warum man auf der Suche nach den Geschichten über Frauen in der Bibel die Texte öfter gegen den Strich bürsten muss, um zu durchaus überraschenden Erkenntnissen zu kommen. Sie führt am Beispiel der Prophetin Isabel aus, wie man dabei vorgeht.
Da ist ein wunderschönes Beispiel, die Frau, die in der Offenbarung der Prophetin Isabel genannt wird. Wir sind im zweiten Kapitel der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, das letzte Buch im Neuen Testament. Und der Verfasser der Offenbarung ist auf einem großen Feldzug irgendwie diese Botschaft Jesus zu verkündigen. Und der sieht sich furchtbar bedroht vom Römischen Reich. Das einfach, wo er geschrieben hat, die Besatzungsmacht war. Und das war für ihn das kulturelle Ende, was die Römer da mitgebracht haben an Kultur und an Religion vor allem, die sie auch aufzwingen wollen, war für ihn das Schlimmste, was er sich vorstellen kann. Und da versucht er eben mit der richtigen Lehre, mit der Lehre von diesem Christus, quasi dagegen anzukämpfen. Und beginnt zuerst damit, dass er kleine Briefe schreibt an 7 Gemeinden. Mhm. Und eine dieser Gemeinden ist Thyatira. Und in Thyatira schreibt er eben die Gemeinde und ermahnt sie zum wiederholten Mal anscheinend, dass sie bei sich eine Prophetin haben, die der Verfasser des Briefes Isabel nennt, so hat sie nicht wirklich geheißen, und dass die quasi alles falsch lehrt, was man nur falsch lehren kann, und die stiftet euch an, Unzucht zu treiben und Götzenopferfleisch zu essen, und wenn ihr dieser Prophetin nicht entsagt, dann quasi strafe ich euch alle mit Krankheit und es wird euch furchtbar schlecht ergehen. Das ist das, was man jetzt so liest, und dann, wenn man das auf das erste Mal so liest, denkt man sich, was für eine furchtbare Frau. Absolute Katastrophe. Und feministische Exegese versucht dann zu fragen, okay, warum hat er so geschrieben und was war vielleicht wirklich der Hintergrund von der Geschichte? Und da beginnt man dann an zu überlegen, okay, es dürfte in dieser Gemeinde, in dieser christlichen Gemeinde in Thyatira, eine Leitungsperson gegeben haben, eine Frau, die anscheinend Prophetin genannt wurde, die so viel Einfluss in dieser Gemeinde hatte und so bekannt war, dass sie für den Verfasser der Johannes-Offenbarung eine Gefahr dargestellt hat. Und die dürfte anscheinend wohl irgendwas über Christus gelehrt haben, aber nicht in dem Bild, wie sich das der Verfasser der Johannes-Offenbarung vorgestellt hat. Da gibt es dann eben Studien zu überlegen, okay, was hat diese Frau gelehrt, dass sie auch so großen Zustrom erfahren hat? Und wenn man jetzt sagt, okay, Johannes wirft ihr vor, dass Unzucht getrieben wird durch das, was sie sagt, dass Götzenopferfleisch gegessen wird, und dann schaut man den Kontext hinein und sieht, Thyatira war eine große Handelsstadt, da war viel los, da waren die Leute, die sich vielleicht auch zu Christus bekehrt haben, die hatten ja ihr tägliches Leben, die waren Zeltmacher, die hatten ganz normale Berufe in unterschiedlichen Branchen. Und ein wichtiger Teil in diesen Berufen war, dass man Teil von Netzwerken war, von Gilden, die quasi Interessensvertretungen waren. Und die haben sich meistens getroffen und bei diesen Treffen war das Essen ganz wichtig. Wo kam das Essen her? Das waren oft einmal Reste, die aus den römischen Tempeln übrig geblieben sind. Und das war Fleisch, das Jüdinnen und Juden zum Beispiel auf keinen Fall essen durften, weil es Götzenopferfleisch war. Wenn man jetzt ein christliches Verständnis hat, das auch sagt, man darf dieses Fleisch aus dem Tempel nicht essen, weil es von einer anderen Gottheit geweiht ist, was anscheinend der Verfasser der Johannes-Offenbarung so gesehen hat, dann wären diese Menschen von ihrem wirtschaftlichen Zentrum abgeschnitten gewesen. Die hätten nicht mehr zu den Treffen ihrer InteressensvertreterInnen gehen können. Das ist dann schon noch einmal eine Frage, lasse ich mich noch dazu auf eine neue Religion ein, die mein komplettes Geschäftsmodell ruiniert? Diese Prophetin, die Johannes dann Isabel nennt, dürfte anscheinend eine Auslegung des Glaubens um diesen Christus gehabt haben, die sagt, naja, wenn ihr es irgendwie vermeiden könnt, dann esst dieses Fleisch nicht, aber es ist jetzt nicht so entscheidend, was ihr esst, um Teil dieser christlichen Gemeinde zu sein, sondern dass ihr diese Lehren befolgt.
Die feministische Exegese blickt ja mittlerweile auf eine über 40-jährige Geschichte auch zurück. Was hat sich denn da seit den Anfängen getan?
Also grundsätzlich gibt es feministische Exegese schon viel länger. Also angefangen hat das tatsächlich vor über 100 Jahren und zwar in dem Moment, als Frauen das erste Mal wirklich begonnen haben, sagen wir Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, ihr Mitspracherecht gesellschaftlich einzufordern. Ein ganz wichtiger Name ist da Elizabeth Cady Stanton, eine Frauenrechtsaktivistin eben Ende des 19. Jahrhunderts, die erste war, die sich hingesetzt hat und eine sogenannte Woman's Bible geschrieben hat. Also sie hat alle Stellen herausgeklaubt aus dem Alten und Neuen Testament, in denen Frauen vorkommen und versucht, die auszulegen. Und das war insofern sehr radikal, weil sie die erste war, die eigentlich gesagt hat, ganz viel an diesen Texten oder wie wir diese Texte lesen, ist frauenfeindlich. Und das war damals ein absolutes No-Go. Ihr müsst sich vorstellen, um die Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert, die katholische Kirche doch noch relativ stark und präsent. Und da kommt plötzlich eine Frau daher und sagt, was in diesen wichtigen Texten drinnen steht, tut den Frauen eigentlich nichts Gutes. Und man muss wirklich arbeiten, um die Stellen zu finden, die Frauen gut tun. Das war so ein bisschen der Anfang. Und dann ging es weiter und wirklich aktiv wurde es dann mit den Frauenrechtsbewegungen in den 60er Jahren, wo eben auch, also in dem Moment, wo sich Frauen den Zugang zu Politik und gesellschaftliches Mitspracherecht wirklich erkämpft hatten, kam dann auch die Frage, okay, wie schaut es in unserem Glaubensleben aus? Weil das ja auch eben für viele Menschen ein wesentlicher Bestandteil und bestimmender Bestandteil ihres Lebens ist, wie es mit ihrem Glauben ausschaut. Und da dann natürlich, wenn gesellschaftlich etwas umbricht und Frauen merken, okay, wir müssen da anders mitreden, wir wollen anders mitreden, wir kämpfen uns dieses Mitspracherecht, dann auch die Frage kommt, wie schaut das in meinem Glaubensleben aus? Und ein ganz wichtiges Thema im christlichen Bereich und gerade auch im katholischen Bereich ist da natürlich die Frage, wie schauen meine Glaubenstexte aus? Wie schauen biblische Texte aus? Die Grundlage unseres Glaubens, da verortet sich eben feministische Exegese.
Wenn Sie nun die ganze Folge von Wer glaubt, wird selig hören möchten, können Sie das ab 26. April auf allen gängigen Podcast-Apps und auch auf YouTube. Die Homepage des Podcasts lautet www.studio-omega.at.
Das war Radio Werklang für heute. Diese und andere Sendungen können Sie unter www.kma.at nachhören. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagen Sandra Knopp
und Udo Silhofer.